Nun bitte ich Sie aufzuschlagen, Offenbarung 15, auf Seite 300 im Neuen Testament bei den Bibeln hier, die wir in der Kirche haben, Kapitel 15 der Offenbarung, Verse 2 bis 4. Das ist natürlich immer problematisch, wenn man nur Verse liest, aber wir müssen es, denn der Vers davor beschreibt mit den wenigen Worten, dass Gottes Zornesschalen über der Welt ausgegossen werden, die unendliche Katastrophen herbeiführen. Und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer, ein durchsichtiges Meer, mit Feuer vermengt. Und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild, das ist die antichristliche Macht der letzten bösen Zeit, und über die Zahl seines Namens, die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfen. Sind also die, die uns im Glauben vorangegangen sind, die jetzt schon in der unsichtbaren Welt, die uns ja umgibt, wir können nur nicht sehen, jetzt in der unsichtbaren Welt den großen, vollendeten Lobgesang singen. Und sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied des gekreuzigten Jesus, des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig, ja. Alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Gegenwärtig kann man ja in der Halle des Stuttgarter Hauptbahnhofs eine tolle Videopräsentation sehen. Stuttgart 21, also Stuttgart im nächsten Jahrtausend. Wenn man das sieht, was die Planer da alles auf die Füße stellen, Hut ab. Ich habe gedacht, schade, dass ich schon so alt bin. Unsere jungen Leute, die werden das Herrliche alles noch miterleben. Ich habe in meiner Jugend, und das ist schon lange her, gerne Zukunftsromane gelesen. Es gibt ja tolle Bücher. Es hat mich als junger Mensch fasziniert, wie man einen Tunnel bohrt unterm Atlantik bis nach USA hinüber. Oder wie man die ganze Sahara mit der modernen Technik bewässern kann. Aber dann, schon lange her, da ist mir die Lust am Lesen der Zukunftsromane völlig vergangen. Ja, warum? Weil die alle so schrecklich pessimistisch sind. Ich kann das nicht mehr lesen. Wie chaotisch das wird. Die ganze Welt überbevölkert und kein Raum für die Menschen. Und jeder macht sich den Raum streitig und die Natur verstrahlt oder vergiftet mit der Chemie. Und selbst die Weltraumfahrt, das wäre noch was für die Zukunftsfantasie denkender Leute. Nein, das wird zum Krieg der Sterne in den Supergalaxien. Und der Mensch nimmt seinen ganzen Unfrieden dort mit hinein. Es ist in der Tat apokalyptisch, die Zukunft. Und für junge Menschen muss man dann sagen, wo wollt ihr da leben? Habt ihr da Mut dazu? Wohin geht die Reise? Nun ist gut, dass Gott dem Johannes einen Blick gegeben hat in die Zukunft. Und zwar, das sind keine Träume, das sind auch nicht Visionen, wie sie manche haben mögen, sondern es sind Realitäten des Wortes Gottes, was Johannes gezeigt bekommt. Steht ja extra hinten hin, es darf nichts zugefügt werden und darf nichts weggenommen werden. Im letzten Kapitel der Offenbarung, Gott hat dem Johannes gezeigt, was gewiss kommen wird. Und wieder sehen wir diese ungeheuren apokalyptischen Reiter. Wie der dritte Teil der Menschen im Krieg umkommt. Wie die Bäume versenkt werden von der glühend heißen Sonne, wie Teuerung bleibt. Und Krankheit wütet und Pest Und wie die Menschen unheimliche Waffen wiedereinander ersinnen, ich will es jetzt gar nicht ausmalen, die vergifteten Flüsse, die zu Blut werden, das Wasser kann man nicht mehr trinken, ist doch unsere Welt, von der alle reden. Nein, die Offenbarung schildert dann was ganz Großes. Es ist nur der Rahmen, nur die Oberfläche. Und dann wird erzählt, dass Gott einen Engel schickt und der Engel, und das sind gerade die Verse davor, Kapitel 14 im Schluss, wenn Sie es lesen, ein Engel mit dem Winzermesser und er sagt, schneide ab, die Beeren sind reif, Gott hält Gericht. Jetzt ist wichtig, dass junge Leute wieder Mut für die Zukunft haben. Gott entgleitet doch diese Weltgeschichte nicht. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Auch diese unheimlichen Katastrophen, die geschehen sind, hineingebaut in das, man kann kaum drüber reden, das unheimliche Zorngericht Gottes über die Sünde und alle Bosheit der Welt und der Menschheit. Und diesem ganzen schrecklichen Geschehen hat die Offenbarung eigentlich etwas anderes, was ich sagen will. Nicht die einzelnen Detailerlebnisse des Schreckens, sondern immer wieder wird der Blick dahin aufgerichtet und plötzlich sieht man den Thron des Weltenherrschers Jesus und eine unübersehbare Schar aus allen Nationen, Völkern und Sprachen steht da und die schreien aus Leibeskräften, den ganzen befreiten Schrei, wir sind hindurch, wir haben es geschafft. Es liegt hinter uns die ganze Mühsal und die ganze Qual. Und sie singen bloß noch das eine wunderbare Loblied. Dir, Herr, will ich danken. So hat es das Lied vorhin geheißen, der Posaunen. Du hast uns durchgebracht, nicht wir, du hast das geschafft. Und du bist mit uns so wunderbar hindurchgekommen. Wir können nicht genug von deiner Größe und von deiner Macht reden. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, das, was Johannes gesehen hat, war ja nicht eine Vision, sondern das ist ja heute schon Wirklichkeit. Die im Glauben uns vorangegangen sind, die sind schon bei der vollendeten Gemeinde. In dieses Lob Gottes stimmen wir ja hier nur ein, in die wir noch unsere Wegstrecke absolvieren, durch die Schrecken dieser Welt. Und ich möchte Ihnen immer nur Mut machen, Sie dürfen mit einstimmen in diesen Jubel aus Leibeskräften, in der ganzen Freude, in die vollendete göttliche Harmonie des Lobpreises Gottes. Jetzt steht aber hier noch etwas, was der Inhalt des Lobpreises ist. Das ist also nicht bloß irgend so ein Ohrwurm, den die singen, sondern das hat einen ganz wunderbaren Inhalt. Und ich will mal versuchen, das so auszulegen, dass wir es mitnehmen können und dass wir sagen, so soll mein Lobpreis auch erklingen. Das Erste, was sie in diesem Lied Moses rühmen, dass sie dort anstimmen, ist: Wunderbar, wie wunderbar sind die Werke des Herrn. Wie wunderbar sind die Werke des Herrn. Jetzt muss ich zuerst mal was sagen. Kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, also, dass ihr im Gottesdienst singt, ist sehr abstoßend. Ich sage, weiß ich. Da sagen die ja, also, wenn ich da einen Geschäftskollegen mitbringen will in den Gottesdienst, den haut's ja raus. Warum soll der ein Buch in die Hand nehmen? Das singt doch auch sonst nie. So, ja, singt vielleicht manchmal in der Mainacht, wenn er beduselt ist, oder im Stadion, ja, so ein Tag, so wunderschön, aber nur wenn der Verein gewinnt, wenn er verliert, singt man schon nimmer. Ist richtig, man singt kaum. Man singt ein paar Schlager, die sind schnell wieder vorbei. Oft sind es auch schmutzige Lieder. Aber das richtige Singen des Lobpreises gibt es in unserem Mund nicht. Nur ist das kein Problem des modernen Menschen. Das ist ein Problem des Menschen, solange er lebt. Wir haben in unserem Leben die Last der Lebensbewältigung. Wir sind zu Furcht der Stirne. Jeder von Ihnen hat so viel zu leisten im Beruf und wir stehen hart im Kampf und es ist so viel Schwieriges, was wir durchkämpfen müssen. Und je älter man wird, wird das ja nicht weniger. Man hat keine Muse zum Singen. Es sind einige Spezialisten, die so eine schöne Stimme haben. Die singen im Chor und so, aber wir Normalleute doch nicht mit unserer schlecht ausgebildeten Stimme und so. Das ist dem Menschen fremd. Jetzt möchte ich Ihnen mal sagen, warum wir nicht singen können. Das ist gar nicht ein Problem unserer Zeit oder unserer Stimme, sondern das ist vor allem ein Problem, also abgesehen von denen, die einfach vielleicht ihre Stimme nicht so entwickelt haben, das gibt es natürlich auch, die meine ich jetzt nicht, sondern was ist das Problem, deswegen ist die Glaubenskrise, in der wir stehen. Ob wir singen können, viele Leute kommen zu uns rein und sagen, bei euch wird ja noch richtig gesungen, freue mich immer wieder. Das ist ein Zeichen, dass Glauben lebt. Und wo der Gesang erstirbt, wird nicht mehr gesungen. Ich weiß noch, es war in den 70er Jahren, wie plötzlich die Singebewegung in der Jugend wieder anfing. Jahrzehnte haben wir gesagt, man singt einfach nicht mehr. Viele Jugendveranstaltungen sind ohne Singen abgelaufen. Und ich sehe noch die wenigen Leute, die wir damals waren, in der Jugendarbeit, wie die gesungen haben, Jugend für Christus, Jugend voll Freude oder im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Das mussten wir singen. Und dann sind wir auf die Straßen gegangen, haben es auf der Königstraße gesungen, obwohl die Leute den Kopf geschüttelt haben. Es war ein Ausdruck des Glaubens. Jetzt sage ich, dass Leute heute nicht singen wollen, ist ein Ausdruck der Glaubenskrise. Wenn Menschen sagen, ich möchte mit meinem Leben selber fertig werden, ich brauche keinen Gott, und das sagt man ja heute als moderner Mensch so ganz locker, ach was, mache ich doch selber, kann ich alles gut. Und dann kommen sie in die erste Krise ihres Lebens. Es erinnert mich immer an einen Unfall, den ich als Student hatte. Da bin ich von einem großen Kirschenbaum runtergefallen. Da ist eine Leiter zusammengebrochen. Ich stand ganz oben auf der Leiter. Und den Augenblick, den sehe ich immer noch, wie ich stürze. Ich sehe den Steinboden, der rast auf mich zu und es hört überhaupt nicht auf. Und ich will irgendwo mich halten und da ist nichts mehr zum Halten. Ich habe bloß noch vielleicht so ein zersprochenes Teil der Leiter in der Hand. Aber ich habe nichts mehr, was hält. Und das Erschütternde ist heute bei vielen der Menschen, mit denen wir zusammenleben, vielleicht jetzt bei Ihnen selber, dass Sie sagen, ich fühle mich im bodenlosen Fall. Ich bin jahrelang ganz fröhlich entlanggegangen, aber seitdem meine Ehe zerbrochen ist oder seitdem der schreckliche Todesfall eingetreten ist, seitdem ich weiß, ich habe eine schwere Krankheit, da tickt eine Zeitbombe bei mir und so, seitdem finde ich keinen Halt mehr. Es gibt auch keinen Halt in uns. Wir sind Todeskandidaten, wir sind sterbliche Menschen. Was soll ich da singen? Da kann man nachts nicht mehr schlafen, da hat man keine Ruhe und keinen Frieden mehr. Und sie dürfen singen, weil Gott sie geschaffen hat. Wie heißt das? Wie wunderbar sind deine Werke. Sie brauchen ihr Leben nicht mal selber bewältigen. Sie sind ein Werkstück Gottes. Jetzt sollen sie anfangen, ihren Glauben wieder ganz schlicht zu buchstabieren. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat. Das hatten wir vor ein paar Sonntagen ganz ausführlich. Die Mitte des ersten Glaubensbekenntnisses von der Schöpfermacht Gottes. Ich bin ein Wunderwerk seiner Hand, obwohl mein Leib zerfällt, obwohl er krank ist und viele Mängel und Fehler hat. Ich bin ein Wunderwerk Gottes. Dieser Tag kommt aus seiner Hand und ich darf ihn rühmen und preisen. Ich darf ihn rühmen und preisen auch über seiner Schöpfermacht. Wie wunderbar sind deine Werke, Herr, du hast mich herrlich gemacht. Freuen Sie sich doch mal, wenn Sie morgens in den Spiegel sehen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich gemacht hast. An dem, was Sie heute sehen mit Ihren Augen, genießen Sie es doch und freuen Sie doch sich dran. Aber es geht ja noch ein bisschen weiter mit dieser Schöpfermacht. Deine Werke sind wunderbar. In der Offenbarung steht es ganz bewusst nach den schrecklichen Zorngerichten Gottes. Nach den verseuchten Flüssen und nach den verbrannten Bäumen und nach der ganzen verwüsteten Umwelt um uns her steht das doch. Warum? Warum? Ja, wie geht denn das zusammen? Und wissen Sie, das ist ja alles ein Gericht Gottes über uns Menschen, wo wir alle so stolz meinen, selber ohne Gott unser Leben bewältigen zu können. Jeder von uns hat doch daran so große Schuld. Wir haben Gott auf die Seite gestoßen. Noch täglich viel. Hatten Sie wirklich gestern Zeit zur Stille mit Gott? Wie lange haben Sie mit Gott reden können? Sie wollen doch alles selber machen. Und wenn uns Gott auflaufen lässt, so wie er diesen ganzen Kosmos auflaufen lässt, in seiner Empörung gegen Gott, selbst mit seiner antichristlichen Spitze, wo das alles noch einmal zum Vorschein kommt, Da darf ich mich freuen an den Werken Gottes. Was ist denn das Werk Gottes? Dass er seinen Sohn Jesus in diese Welt sendet zur Versöhnung für meine Schuld. Und ich darf heute die ausgestreckte Hand Gottes fassen, mit Gott Frieden haben, mein Leben in die Hand Gottes legen. Bitte Sie. Das müssen Sie ergreifen. Das ist eine Vorbedingung vom Singen. Sonst können Sie die Werke Gottes nicht rühmen. Herr, ich danke dir, dass dein Blut meine Sünden alle wegnimmt und auslöscht und alles gut macht. Und dass ich dein Gericht nicht mehr fürchten brauche. Natürlich gibt es ein Gericht Gottes. Aber ich kann doch nur fröhlich singen, wenn ich mich geborgen weiß in der Hand Gottes. Wenn ich seine starke Hand kenne, in der ich mich bergen kann, wie in einer Schutzhöhle. Wo ich weiß, auch wenn ich sterbe, ich falle in die Hand des lebendigen Gottes. Ich rühme seine Werke. Wie sind Sie einmal zum Glauben gekommen? Es war doch ein Werk Gottes, dass er bei Ihnen durchgedrungen ist durch den Panzer der Gleichgültigkeit, dass er Ihnen so nette Freunde in den Weg geschickt hat, dass Sie so liebe Gemeinschaft fanden. Herr, ich danke dir für die Werke. Was du Großes getan hast, in der Ewigkeit werden wir mal rühmen und sagen, Herr, nicht nur deine Schöpfung, sondern auch dein Erlösungswerk, dein Bewahren. Was hat Gott alles in seiner Macht schon getan, um uns zu tragen? Ganz wunderbar, dass wir uns seiner Macht freuen dürfen. Da steht in der Bibel ein Wort, das ich hier gerne Ihnen zurufen will, auch wenn es ein griechisches Wort ist, aber manche haben es schon gehört, das sind vielleicht die Kunstfreunde, wo wir sagen, allmächtiger Gott, das ist ja bei uns so ganz komisch abgegriffen, als nichtssagender Begriff. Da steht im Griechischen Pantokrator, Weltenherrscher, Herr aller Herren, König aller Könige. Wir singen unsere Lieder heute schon, weil heute niemand etwas gegen diese Macht Jesu tun kann, auch wenn die Zorngerichte Gottes noch über die Welt hinweggehen. Wir jubeln und danken unserem Herrn, auch wenn vor uns noch verworren die Wegstrecke liegt, die wir noch gehen müssen. Jetzt greife ich was Zweites aus dem Lobgesang raus. Ich möchte also auch ein bisschen, dass wir es verstehen, dass es jetzt wirklich in unserem Kopf als Erfahrung mitgeht, dass wir Bibelkenntnis bekommen. Also wir rühmen in dem Lobpreis die Werke Gottes, was er alles tut, der schaffende, wirkende Gott. Jetzt rühmen wir in diesem Loblied auch, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Ich habe das so überschrieben, wie herrlich sind deine Methoden. Das sind doch die Wege Gottes. Die Methoden, wie der Herr mit uns umgeht. Ja, wie geht der Herr mit uns um? Was für eine Methode hat er denn? Eine Methode, die uns oft gar nicht passt. Es sind heute viele, die Gott nicht verstehen in seinen Methoden. Warum führt mich Gott so? Darum wäre es doch wichtig, wir würden in der Bibel wieder die Methoden Gottes lernen. Welche Methode schafft Gott? Was sind seine Wege? Und da ist es immer so, dass er seine Leute in Sackgassen führt. Und dann steht man da und sagt, jetzt ist alles aus. Ich weiß nicht mehr weiter. Und das macht der Herr nur, um seine Macht und seine Größe zu offenbaren. Sind Sie heute in einer Sackgasse? Wissen Sie heute nicht mehr weiter? Sie werden die Macht und Größe Gottes erfahren, aber auch seine Methode. Hat bei Gott Methode. Es ist ein ganz interessantes Zeichen heute, dass an den Gräbern und bei den Bestattungsfeiern fast nicht mehr gesungen wird. Wir können ja nur noch bei Leuten singen, die ganz bewusst im Glauben standen, wo die Gemeinde auch da ist und dass es nicht zu kläglich singt, dass Uhland nicht recht behält, schauerlich der Leichenchor. Also wie kann das richtig so sein, so wie ich schon erlebt habe, dass man sagt, das Schönste am Grab war das Singen. Die Osterlieder, wie das. Und wenn die Tränen runterlaufen, der Lobpreis der Macht Gottes in einem Augenblick, wo wir die Methoden Gottes ja mit unserem Vernunftsinn nimmer verstehen. Warum? Ich verstehe den Tod nie, auch nicht beim alten Menschen. Der Tod ist immer der Feind. Aber Gott führt in die Tiefen und dann wieder zur Herrlichkeit. Und da heißt es, sie singen nicht nur das Lied Mose, sondern das Lied des geschlachteten Lammes, des gekreuzigten Jesus. Der Passionsweg Jesu hat Methode bei seinen Leuten. Ich habe eine ganz schreckliche Woche hinter mir. Ich weiß nicht, ich habe so gelitten und habe gedacht, ich will Ihnen heute eine fröhliche Kantatepredigt halten und ich muss Ihnen ein paar schwere Sachen sagen, dass unser Herr uns den Leidensweg führt, weil er Sie beschenken will. Und ob Sie das verstehen, dass das ein Geschenk Gottes ist, dass wir das Lied des Lammes nicht nur nach den Noten singen, sondern dass wir auch das durchbuchstabieren, ganz stückweise mit unserem eigenen Leben. Und darum singen die in der Ewigkeit, die da schon uns vorangegangen sind, so befreit. Darum jubeln die so. Sie haben selber kaum glauben können. Es war ihnen selber so unfassbar. Und dann wirklich, wir sind hindurch. Wir erfahren es ja immer wieder, dass uns der Herr mit seiner starken Macht herausholt aus den Stunden der Depression. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Haben Sie das erlebt? Wenn Sie mit Ihrem Leben immer weiter wissen, vor lauter Verbocktem stehen und sagen, ich weiß nicht mehr, wie ich weitermachen soll, der Herr heilt. Wenn in Ihrem Leben alles aussichtslos scheint, und dann kommt der Herr mit seinen ganz, ganz großen, wunderbaren Zuspruch und mit seinen Führungen. Sie werden es erleben und Sie dürfen schon den Lobgesang anstimmen. Herr, deine Methoden sind so wunderbar. Deine Wege, wie du deine Leute führst. Es war doch bei Mose nicht anders. Jahrzehntelang haben sie geseufzt unter der Terrorherrschaft der Ägypter und wie die gefoltert haben und wie die sie misshandelt haben und die Last war nicht zu bewältigen und sie schrien zum Herrn. Und dann dauert es ganz lang, bis der Herr sie erleben lässt, aber es ging immer wieder in neue Proben hinein und dann stehen sie im Schilfmeer und rechts waren die großen Felswände und vor ihnen das Wasser und hinter ihnen die Ägypter und dann schrien sie, Herr, es hat doch alles keinen Wert mehr, geben auf. Und dann führt der Herr sie durch die Flut. Und dann stehen sie am Bitterwasser. Kennen Sie das? Sie kommen an eine Stelle und sagen, jetzt kann ich endlich trinken. Und dann trinken sie es, dann ist Brackwasser. Sie spucken es wieder aus. Mein Leben ekelt mich. Ich habe keine Lust mehr zu leben. Das sind Methoden der Führung unseres Herrn. Der Lobpreis, Herr, herrlich sind deine Wege, sind lauter Siegeswege. Wie der Mose dann am Felsen stand und kein Wasser und dann haut er auf den Felsen noch im Wasser raus. Herr, wir gehen doch von Wunder zu Wunder, von Erfahrung deiner Macht zu ewig neuer Erfahrung. Er führt mich auf rechter Straße, aber das hat doch der David gedichtet, der jahrelang um sein Leben geflohen ist, der in Angst lebte. Und er hat gesagt, ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn der Herr hält mich in seiner Hand. Können Sie es auch so, Ihre ganzen Sorgen ablegen? Sie brauchen keine Wache vor der Höhle. Der Herr schützt mich. Der Glaubenssieg, den wir bekennen und über den wir uns freuen. Also, das war der zweite Teil des Lobes, das wir singen. Und es hat bei Gott Methode, so wie im alten Bund, war es im neuen Bund bei Jesus und so wird es in Ihrem Leben sein, so werden Sie Jesus erfahren. Und darum dürfen Sie singen. Sie dürfen schon hier anfangen, laut zu singen. Noch das Letzte, was da in dem Lobpreis drin ist. Gott wird bestimmt ans Ziel kommen. Ich habe es noch ein bisschen vereinfacht, weil ich weiß, man kann es schlecht behalten. Gott wird bestimmt ans Ziel kommen. Du allein bist heilig, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir und deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Das muss ich nochmal sagen. Also was wir heute verhandeln, ist für normalen Menschen und ich denke, hier sitzen viele normale Menschen. Widersinnig. Also ich gucke und sage, was soll das? Ganz normal. Glauben ist eine unerträgliche Zumutung. Das verstehen wollen. Ich verstehe, dass Leute sagen, wie ich es heute überall höre, wo ist denn Gott, wenn solche schrecklichen Katastrophen passieren? Sie verstehen nicht einmal mehr, dass diese Welt schon im Gericht Gottes ist. Der mündige Mensch ohne Gott, der die Welt geschaffen hat nach seinem Bild, muss all das auslöffeln. Und wir sitzen mit drin. Und das wird noch weitergehen. Mein Herz wird schwer. Viele junge Leute werden es wahrscheinlich massiv miterleben, wenn die Macht des Antichristen sich noch einmal so zusammenballt, dass nicht mehr vom gekreuzigten Jesus gesprochen werden darf. Das wird das Kennzeichen sein. Das will er auslöschen, weil das das Kennzeichen ist, dass es durch Sterben zur Herrlichkeit geht. Wenn der Antichrist sein Paradies schafft, wo es keinen Hunger und kein Leid mehr gibt, wo es keine Haushaltsdefizite gibt, das wird der Antichrist schaffen. Wo es kein Versagen der UNO mehr gibt, die Werkzeuge sind schon da, aber wir warten, bis es kommt. Aber das steht ja in der Offenbarung, das Allerschlimmste, dass die Jesusgemeinde in der letzten Stunde der Versuchung auf die Idee verfällt, mit den antichristlichen Mächten zu buhlen um den Einfluss der Welt. Wir können doch evangelisieren im Reich des Antichristen. Der erlaubt uns noch, dass wir hinten den Segen sprechen in seinen Versammlungen. Ist doch gut, ist doch christlich. Aber das Evangelium in seiner Sprengkraft wird nicht mehr verkündigt. Und man fragt sich manchmal, haben wir nicht heute schon sehr viele Kompromisse gemacht, wo Jesus ganz anders von uns, seinem Volk, will, dass wir ihm allein trauen, gehorsam seinen Weg gehen. Hat uns den Weg so klar gewiesen. Hat es nicht bloß bei den 10 Geboten belassen, sondern hat es in der Bergpredigt so verschärft, bis in die Gedanken und Sinne meines Herzens hinein. Für die Gemeinde Jesu gibt es nur einen Weg, dass sie diesen Weg der Nachfolge ganz treu geht, oder sie verfällt dem Gericht Gottes. Das ist das schreckliche Wort, dass aus der Gemeinde Jesu eine Hure wird, die sich anbietet und dann mit jedem, der kommt, mitmachen kann. Mit den Mächten der Zeit und mit allem um des Geldes willen, um des Geschäftes willen. Und jetzt ist wunderbar. Ich muss das einfach erwähnen, unter Vollständigkeit halber, das vom Antichristen steht ja in den Kapiteln davor. Nie wird das Lob des Herrn aufhören, sondern der Herr wird mit seinem Reich und mit seiner Gemeinde zu Ende kommen. Frage ist bloß, ob Sie dabei sind. Machen Sie bitte in Ihrem Glaubensleben keine faulen Kompromisse, sondern gehen Sie eindeutig mit Jesus. Und da ist mir es ganz groß, wie das Kennzeichen der Jesusgemeinde immer singen war. In den Arenen, bei den Römern, als man die Christen den Löwen vorgeführt hat, sind die ersten Lobchoräle gesungen worden im Angesicht des Todes. Den Märtyrern, wo wir sie haben, bei den Waldensern, bei den Hussiten und bei der Reformation und bei den Hugenotten, haben sie auf den Scheiterhaufen die herrlichen Psalmen gesungen, bis eine Verfügung kam, dass den Delinquenten, bevor das Feuer angezündet wird, die Zunge bei lebendigem Leib aus dem Hals gerissen werden muss, damit sie nicht mehr singen. Und dieses einfache Jesuszeugnis, was sie singen, das ist so eine Macht, darum hat der Herr befohlen, singt. Und es ist gleichzeitig die Kraft, die unseren Glauben am Leben erhält, gegen alle antichristliche Versuchung. Was sie singen, die ganzen herrlichen Lieder, jetzt können Sie sich einsetzen, als in Uganda die ersten Pagen damals am Hof des Königs von Uganda Christen wurden. Das war ja der große Forscher Stanley, der dort der erste Missionar war. Da haben die sich ja in einer schrecklichen homosexuellen Praxis dem König verweigert. Das ist durch die Araber damals in den Königshof gekommen und wurden die hingerichtet. Und die Afrikaner, die noch gar keine Christen waren, haben gesagt, uns ist kalt und heiß den Rücken runtergelaufen. Durch die Flammen hörten wir sie singen. Das ist so eine Macht, dass ich sie bitten will, singen Sie doch. Singen Sie diese herrlichen Jesuslieder. Und es ist etwas Wunderbares, wenn wir in unserem Bibelkreis die Lieder singen. Da geht es gar nicht um die Ästhetik. Da mag es auch falsch sein, so wie wir es auch hier in den Liedern immer tun, dass wir es im Glauben und in der Freude tun dürfen und sagen, das soll mein Leben sein, in einer Zeit, in der das zur Reifung kommt. Dieses unheimlich Gottlose dieser Widernatur der Welt. Und die Jesusgemeinde, die kleine Jesusgemeinde, die sich sammelt, sie kann sehr klein sein in der letzten bösen Zeit, aber sie wird singen. Sie wird auch im Martyrium, und davon steht auch viel hier, in diesen Kapiteln, wird sie singen in der großen Freude, und wir dürfen uns bei diesem Singen immer schon vereinen mit der Gemeinde vor dem Thron Gottes. Ich möchte Sie einfach bitten, machen Sie in Ihrem Leben
diese Hingabe ganz klar und fest. Er ist mein König, nicht nur der König der Völker, mein König und Herr. Mein Leben soll, solange ich ihm noch in dieser Welt dienen darf, allein ihm gehören. Amen.